I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Werbung.
Einfach lieben. Einfach glücklich und zufrieden, bis dass der Tod sie scheidet. Das ist noch immer die Idealvorstellung vieler Paare. Im Alltag aber begegnen Paare oft immer wieder den gleichen Konflikten, hängen sie in immer wiederkehrenden Mustern fest. Die Paartherapeutin Anna Wilitzki zeigt, wie Paare diese Konflikte erkennen und lösen können. Ihr Hörbuch Einfach lieben ist dabei äußerst unterhaltsam und fundiert und zeigt an vielen Beispielen aus Wilitzkis Praxisalltag, wie eine gute Liebesbeziehung gelingen und der Zauber vom Anfang der Beziehung neu belebt werden kann. Das Hörbuch erscheint als Download und im Streaming bei Argon Balance und als Buch im Rowohlt Verlag.
Werbung Ende. Schön, dass du da bist zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben entspannter, freudvoller und auch spannender und intensiver machen kann. Heute ist bei mir Marcel Clementi online zugeschaltet. Er ist Yogalehrer, YouTuber und Speaker. Bei ihm gibt's alles vom Yogakurs für Anfänger über Yoga-Retreats bis hin zur Yogalehrerausbildung. Kann man also bei ihm lernen auch. Außerdem macht Marcel einen Podcast, der heißt Good Vibes. Und das ist auch der Titel von seinem ersten Buch, Good Vibes Yoga. Da erzählt er aus seiner Lebensgeschichte, von seinem Weg zum Yoga und gibt darin auch jede Menge Yoga-Flows zum Nachmachen mit ganz vielen Fotos und genauen Beschreibungen. Über all das und viel mehr sprechen wir heute. Viel Freude beim Lauschen. Lieber Marcel, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung und für dieses tolle Intro.
Jetzt will ich dir mal was verraten. Das passt sowas von, dass wir heute miteinander sprechen, weil ich nämlich gerade vor kurzem ein Yoga-Teacher-Training in Thailand gemacht habe.
Ah, super.
Das heißt, ich kann jetzt heute endlich mal richtig fachlich mitreden.
Und wie war's?
Es war wunderbar. Ich bin total geflasht. Es war so großartig. Einfach, ja, es macht so viel und ich freue mich voll drauf, wenn du erzählst, was Yoga mit dir so gemacht hat und auch macht. Und ich musste wahnsinnig schmunzeln. In deinem Buch erzählst du ja am Anfang, nach deiner ersten Yoga-Erfahrung, dachtest du, nee, also sowas werde ich ganz bestimmt nicht mehr machen. Was ist da passiert?
Genau, ja, meine erste Yogastunde war eine völlige Katastrophe. Und das ist jetzt mittlerweile ungefähr 7 Jahre her. 7, 8 Jahre, wo ich das erste Mal Yoga ausprobiert habe. Ich war da Anfang 20 und habe nach einem Ventil gesucht, um meinen Stress abzubauen, um ruhiger zu werden, weil ich zu der Zeit wirklich sehr viel gearbeitet habe im elterlichen Betrieb. Als einziger Sohn, einziger Nachfolger war das so naheliegend, dass ich das Geschäft übernehme und habe mir nicht wirklich gefragt, ob es andere Möglichkeiten gibt und habe da immer schon in jungen Jahren mitgeholfen und dann nach meinen Ausbildungen nach der Matura, also Abitur, war das naheliegend. Ich habe dann nur Zeit gemacht beim Bundesheer und war immer viel auf Reisen, aber dann wollte ich bei meinen Eltern komplett einsteigen. Und aus diesem einst Ferialjob, so wie das angefangen hat mit 15, ist halt dann eine 60-Stunden-Woche geworden, von Montag bis Samstag. Ich habe nur mehr gearbeitet, nur noch funktioniert. Mein ganzes Leben hat sich nur um die Arbeit gedreht. Und dann bin ich auf das Yoga gekommen.
Ja, der Laden, das ist ein Obstgeschäft von deinen Eltern gewesen in Tirol, ne?
Genau, so Obst und Gemüse und Früchtebecher zum Mitnehmen. Also schon auch immer viel Arbeit, auch wenn es ein kleines, traditionelles Geschäft ist. Aber das unterschätzt man oft, was das für Knochenjob ist.
Ja, das denke ich mir, da schleppt man einiges, genau.
Und dann habe ich nach einem Ventil gesucht und habe im Fitnessstudio, wo ich länger schon Mitglied war und sonst immer fleißig trainiert habe, aber zu dieser intensiven Zeit, sage ich immer, war ich mehr Sponsor als Mitglied. Also ich habe meine Mitgliedsbeiträge gezahlt, aber das Fitnessstudio hat mich länger nicht gesehen. Und irgendwann habe ich gesehen, aber im Stundenplan, dass es auch Yoga gibt, um 8:30 am Abend. Und ich habe bis 20 Uhr gearbeitet, also ist sich das gerade und gerade ausgegangen. Und dann gehe ich da rein in die erste Yogastunde, habe überhaupt keine Ahnung, was passieren wird. Null Erfahrung, schnapp mir eine Yogamatte, die war viel zu dick, also so Pilates-Matte, so Fitness-Matte, und gehe ganz nach hinten ins Eck. Und mein Bauchgefühl sagt, geh lieber trainieren, das ist nicht das Richtige. Und in dem Moment, wo ich außergehen will, und man denkt, na, jetzt mache ich was anderes, kommt die Yogalehrerin rein. Und ja, ich war der einzige Mann, mit Abstand der Jüngste, habe überhaupt nicht verstanden, um was es gegangen ist. Die Einheit war auf Englisch in Innsbruck, das hat mich total verwundert. Up Dog, Down Dog, immer nur gedacht, von was für Hunden spricht die Frau da die ganze Zeit? Ja, und im Shavasana soll man ja ruhig liegen und sich entspannen. Und ich habe mir nur gedacht, boah, was mache ich da? Ich muss da raus. Und habe mich dann nur beim Fitnesstraining ausgepowert danach.
Ja. Und du hast irgendwann gedacht, ich gebe dem Yoga nochmal eine Chance.
Genau, also das nicht Ende der Story, dass ich dann nie mehr Yoga gemacht habe, sonst wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Aber es hat gedauert und ich sage immer auch, das Yoga hat mich gefunden, weil ich es einfach gebraucht habe. Und ich habe ja dann online ausprobiert, zu Hause, über YouTube, die meistgeklickten Videos mal angeschaut. Hat mich auch nicht so angesprochen. Man, vermehrt oder eigentlich nur Frauen. Und bin dann aber über kleine Werbung gestolpert von Meditationen mit so einer App. Mhm. Und so habe ich angefangen zu meditieren und habe gemerkt, wow, das tut mir gut. Ich habe nur 30 Minuten Mittagspause gehabt, wo ich oft, weil ich so erschöpft war von der Arbeit, wirklich mit der Stirn auf der Tischkante Powernap gemacht habe, weil ich einfach so K.O. war. Und seit ich dann angefangen habe zu meditieren, habe ich gemerkt, wir bringen 10 Minuten Meditation mehr als wie dieser unbequeme Mittagsschlaf. Mhm. Und das war dann so ein kleiner Anfang.
Toll, ja genau. Und dann hast du später Reisen gemacht und bist dann schlussendlich in Indien gelandet und hast da dein erstes Teacher-Training gemacht. Wow, toll. Und diese Erfahrung, die du gemacht hast, wie du dich da so langsam so rangerobbt hast, wenn jemand in dieser Situation ist, nach deiner Erfahrung heute, was würdest du jemandem sagen, wenn der denkt, oh ja, ich habe mal gehört, Yoga ist irgendwie cool zur Entspannung, aber ach, das machen doch nur so schluffige Spiris oder da muss man sich komisch verrenken oder ist mir eigentlich so unsexy. Was würdest du sagen, wie jemand ja Yoga vielleicht entdecken kann und für sich nutzen kann?
Also Yoga kann auf jeden Fall auch sexy sein und Spaß machen und cool sein. Und ich denke, das ist so wie in fast allen oder wenn nicht in allen Bereichen des Lebens, dass man etwas zuerst ausprobieren muss und testen muss, um dem Ganzen eine Chance zu geben. Und man muss einmal geduldig sein mit sich, mit neuen Projekten, weil wenn ich jetzt eine Sportart beginne, Tennis zum Beispiel, und ich nehme das erste Mal einen Tennisschläger in die Hand und gehe zum Tennistraining, dann kann ich auch nicht sofort ein Match spielen, sondern muss erst einmal die Technik lernen. Und wenn man diese Vorurteile hat und sich denkt, ja, Yoga ist eh nur ein bisschen dehnen oder ist eh nur so ein bisschen ja, herumsitzen oder singen oder ähnliches, Yoga ist so vielfältig und das Beste, was man machen kann, um mit Yoga zu starten, ist zu starten und zwar mit unterschiedlichen Lehrern, ein bisschen umprobieren, unterschiedliche Yoga-Stile. Das war mir alles gar nicht bewusst zu der Zeit, dass es da verschiedenes Yoga gibt. Mhm. Und da einfach sich Zeit lassen, es ausprobieren. Es gibt ganz sportliche Einheiten, wo man total schwitzt und wo man die Muskeln spürt. Es gibt ruhigere Sachen zur Dehnung, zur Entspannung, zur Meditation. Yoga ist sicherlich für jeden super und kann jedem Menschen helfen, glücklicher und erfüllter zu leben.
Was mich auch so fasziniert und so toll abgeholt hat jetzt bei meinem Yoga-Teacher-Training. Also ich habe vorher schon viele, viele, viele Jahre einfach so als Teilnehmerin Yoga gemacht bei meiner herzallerliebsten langjährigen Yogalehrerin in München. Und die hat das auch schon immer wunderbarst vermittelt. Und jetzt habe ich auch wieder das Glück gehabt, in Thailand auf Koh Phangan, in der Sanctuary, einen Lehrer zu finden, der, und das ist etwas, was ich auch bei dir so raushöre, dieses, es geht hier nicht um Performance, es geht nicht darum, dass du jetzt eine super Leistung vollbringst und krasse artistische Haltung möglichst schnell dir aneignest, sondern es geht um Experience, um Erfahrung, sich selber zu spüren, sich selber ja, zu fühlen, zu entdecken. Siehst du genauso. Ne?
Genau, das ist das Schöne am Yoga, denke ich, dass man da das Ego ablegt oder zumindest versucht abzulegen. Und es gibt so viele Lebensbereiche, wo wir uns messen, messen mit anderen, messen mit irgendwelchen Zahlen, mit Ideen, die wir haben. So schaut ein erfülltes Leben aus. So schaut Erfolg aus. Wir lassen uns beeinflussen von Social Media, von irgendwelchen Fotos und Videos, wo wir an der Oberfläche kratzen, aber nie richtig tief reinschauen können. Was steckt hinter dieser Person? Was steckt wirklich hinter diesem Leben? Nur weil sich ein Pärchen liebevoll im Arm haltet, heißt das nicht, dass die hinter verschlossenen Türen genauso glücklich sind. Und ich denke, durch diese ganze Ablenkung auch, die wir haben mit Handys, mit Social Media und immer dieses Streben nach mehr und Erfolg im Außen und Glück im Außen zu suchen und zu finden, verlieren wir uns dabei ein bisschen selber. Und das Schöne beim Yoga ist die Möglichkeit, mal auf Pause zu drücken, mal kurz auf deiner Matte für dich zu sein und niemandem etwas zu beweisen. Weder dem anderen neben dir auf der Matte, noch dem Lehrer und auch nicht dir selber. Weil es geht nicht darum, eine Haltung, den Handstand oder Ähnliches zu meistern, sondern es geht darum, deine Gedanken zu beruhigen. Auf Sanskrit eben Citta, Vritti, Nirodha. Das Ziel in Anführungsstrichen ist, dein Gedankenkarussell mal für diese paar Minuten auf der Yogamatte ruhiger werden zu lassen, zu stoppen. Und da ist der Weg das Ziel, da geht es nicht darum, irgendwo anzukommen. Und das, finde ich, macht gerade in der hektischen Welt, in der wir oft leben, Yoga zum idealen Ausgleich.
Mhm. Apropos hektische Welt, jetzt kommt natürlich oft das Argument, ja, ich würde ja gerne, aber ich habe da keine Zeit für. Also da braucht man ja, also das lohnt sich ja nur, wenn man mal eine Stunde oder eineinhalb so einen langen Zyklus macht. Und du machst ja jede Menge Videos auf YouTube und da gibt es auch Viertelstunden-Session oder halbe Stunden-Sessions. Insofern gibt es keine Ausreden, oder? Auch das bewirkt schon ganz viel.
Genau. Ich denke, dass wir oft sagen, wir haben gerade Zeit für etwas und seien uns aber gar nicht bewusst, wofür unsere Zeit drauf geht. Und wir alle haben 24 Stunden, wir alle haben gleich viel Zeit. Der einzige Unterschied ist, was wir mit dieser Zeit und mit unserer Energie machen, weil beides ist begrenzt, beides geht uns irgendwann aus, die Sonne geht unter, die Sonne geht wieder auf, die Zeit vergeht und wir leben unser Leben oft so, als hätten wir ewig Zeit. Haben wir aber nicht. Und was wir daraus machen, ist entscheidend. Das entscheidet über unsere Beziehungen, über unsere Gesundheit, über unsere Lebensqualität. Und natürlich, wir haben alle viel zu tun. Wir haben alle eine To-Do-Liste, die aber nie endet. Wir müssen entscheiden, wann genug ist, wann man auch wenn man jetzt heimgeht von der Arbeit, dass man dann nicht mehr seine E-Mails anschaut, dass man dann nicht die ganze Zeit nur am Handy klebt, sondern dass man vielleicht mal die Yogamatte ausrollt, anstatt jetzt 15 Minuten auf der Couch zu liegen und Instagram oder TikTok zu scrollen, dass man ein paar Übungen macht für den Körper. Und man denkt sich, ja, 15 Minuten ist jetzt nicht viel. Ja, aber lieber mache ich 15 Minuten als gar nichts.
So ist es.
Und das summiert sich dann.
Ich habe auch früher oft so gelebt, ja, ich habe jetzt eine stressige Woche, das ziehe ich jetzt durch und beiß die Zähne zusammen und kneif die Pobacken zusammen und danach kümmere ich mich mal wieder um mich selber. Und letztlich, was du eben schon erzählt hast von deinem Job im Obst- und Gemüseladen, in deiner ja, du hast, sag mal, wie heute auch viele Manager, die sagen, ja, Entschuldigung, aber ich habe eine 80-Stunden-Woche. Letztlich hast du auch ungefähr so eine Woche gehabt und hast dann gemerkt, wenn ich mittags nicht komatös in einen Schlaf versinke, sondern dann 10, 15 Minuten meditiere, ändere ich schon was. Und das ist was ich mir auch angewöhnt habe, schon länger, so Mikropausen einbauen. Manchmal nur raus aus dem Fenster gucken, in eine Baumkrone schauen und einfach so, ich bin jetzt hier, einfach für so einen kleinen Moment, ne? Und 10 und 15 Minuten Sessions finde ich auch schon total großartig. Und einfach nur, wenn man gut geatmet hat.
Genau. Oft sind es leider 5 tiefe Atemzüge und man ist schon wieder in einem ganz anderen Energielevel. Man ist viel wacher, viel entspannter. Und ich habe auch solche Phasen gehabt, anfangs, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Ich war das gewohnt, hart zu arbeiten. Ich habe diese Glaubenssätze übernommen von meinen Eltern, dass man hart arbeiten muss. Ich habe keine Sekunde still stehen dürfen und einfach mal beobachten, sondern man hat wirklich funktionieren müssen. Und da habe ich erst an meinen Glaubenssätzen und an mir arbeiten müssen, um mir solche Pausen zu erlauben und um zu verstehen, dass hohe Leistung und Pausen keine Gegner sind, sondern die ergänzen sich. Die gehen Hand in Hand. Je mehr Pausen ich mir erlaube, wenn ich es brauche, wenn eine intensive Zeit ist, desto besser sind meine Ergebnisse.
Lass uns jetzt trotzdem mal auf die krassen Asanas gucken, die es halt auch so gibt, wo man ja denkt, ich würde das doch gern mal irgendwie ausprobieren oder einen Weg dahin finden, weil es gibt auch Sachen, die guckt man sich an und denkt so, never ever, wie soll das gehen, dass ich auf meinen Unterarmen stehe und die Beine in die Luft kriege oder Krähe, wo man so die Hände auf den Boden stützt und mit dem Popo und den Beinen so hoch geht, also so eine Hocke, die fliegt und dann noch die Beine nach links und rechts und so. Es macht ja auch Spaß, manchmal sich so Ziele zu setzen und sowas auszuprobieren. Was kann ich so aus mir rausholen? Wie vermittelst du das, dass man da sich Schritt für Schritt dem annähern kann?
Ich unterrichte auch sehr kraftvolle Einheiten und sehr viel Power-Yoga, wo ich gern solche Arm-Balancing-Posen einbaue. Mhm. Und sage aber extra immer am Anfang der Stunde dazu, dass es nicht darum geht, diese Positionen zu meistern, sondern sie zu üben, ja. Weil beim Üben kräftigen wir die Muskulatur, wir gehen aus unserer Komfortzone raus, wir trauen uns was, wo wir vielleicht am Anfang gedacht haben, boah, ich kann das nicht, und wir sehen das irgendwo und sagen, boah, ich schaffe das niemals. Und oftmals ist man überrascht, wie viel man eigentlich kann. Und man traut sich oft nicht, unsere Ängste, unsere Sorgen, wir wollen uns nicht blamieren, das haltet uns zurück. Aber jeder beginnt mit einem ersten Schritt. Und ich habe das auch alles selber erst lernen müssen. Handstand, Kopfstand, das war für mich alles komplettes Neuland. Und jeder, der etwas wesentlich besser kann wie du, der hat es einfach öfter geübt. Natürlich spielt auch der Körperbau für bestimmte Asanas, auch die Anatomie, eine große Rolle. Sind deine Knochen lang genug, dass du abstützen kannst? Hast du genug Kraft in den Armen, in den Schultern, um die richtig zu stützen? Also da ist auch ganz wichtig, dass man sich nicht irgendwelche Fotos anschaut, sich vergleicht und dann sagt, das probiere ich jetzt, sondern halt immer unter Anweisung von einem Lehrer, der sich auskennt. Und ich habe das lange Zeit am Anfang unterrichtet, weil das war so, ja, hat mir viel Spaß gemacht, viel Freude, viel Abwechslung und bin durch Europa gereist und habe dann in den Hauptstädten diese Workshops unterrichtet mit Arm Balancing. Habe mir dann aber leider beim Boxen, beim Handgelenk verletzt, beim Thai-Boxen. Und habe das dann als Online-Kurs aufgezeichnet, diese Arm Balancing-Posen. Also übe das selber jetzt nicht mehr so regelmäßig und man denkt oft, ich mache voll das Power-Yoga. Aber meine persönliche Yoga-Praxis ist ganz was Ruhiges, Entspanntes, Meditation, Stretching, Journaling, Atemübungen.
Ja, interessant, ne? Du hast, das habe ich nämlich auch gehört, auch von meinem letzten Lehrer jetzt eben da in Thailand, dass er gesagt hat, er war eine Zeit lang ganz so nerdig, ja, so, ich will das mal alles ausprobieren und hat so ja, jeden Schabernack, weißt du, irgendwie versucht. Und er sagt, dass er jetzt eigentlich fast nur noch Pranayama macht, also das Atmen mit relativ reduzierten Bewegungen. Für uns hat er dann nochmal seine akrobatischen Sachen rausgeholt und uns die gezeigt, wo wir so staunend saßen und dachten, okay, okay, ob ich da jemals hinkomme, keine Ahnung. Ja, finde ich spannend, dass du das jetzt auch sagst, dass es gar nicht so sehr darum geht, ne, um diese Akrobatik.
Ja, das hört man öfter. Also gerade im Bekannten- und Freundeskreis habe ich viele Yoga-Lehrer auch, die ähnliche Entwicklungen durchmachen, weil man am Anfang halt so erstaunt ist von diesem körperlichen Training, von der Beweglichkeit, die besser wird, von der Kraft, die man aufbaut, diese ganzen körperlichen Vorteile. Und die mentalen Vorteile, die brauchen halt ein bisschen, dass man merkt, man wird ruhiger, konzentrierter, der Schlaf wird besser, man ist wesentlich entspannter, man ist öfter im Moment. Und deswegen, glaube ich, ist man am Anfang mehr so begeistert von dem Körperlichen. Man denkt sich, wow, das ist ein super Workout. Und deswegen, glaube ich, hat es auch seinen Platz in der westlichen Welt. Also ist so bekannt geworden durch dieses ganze Vinyasa-Yoga, weil es einfach, man tut was und man spürt es sofort. Und wir Menschen, wir wollen gern sofort ein Ergebnis haben. Es muss alles schnell gehen. Wenn ich jetzt zum Power-Yoga gehe, dann habe ich geschwitzt, dann spüre meine Muskeln und dann denke ich mir, boah, das Yoga tut gut. Mhm. Wenn ich jetzt nur meditieren, mich hinsetze und es passiert am Anfang gar nichts, denke ich mir, ist das Richtige, ich weiß nicht.
Genau, meditieren können alle anderen, nur ich nicht, ne? Genau. Du gehst aber auch noch ins Fitnesstraining, weil du dann doch noch an anderen Muskelpartien noch arbeiten willst, wo du sagst, die werden vom Yoga nicht so erfasst.
Genau. Und Yoga ist für mich mehr der mentale Ausgleich. Mhm. Und auspowern tue ich mich wirklich beim Krafttraining. Und das mache ich sehr regelmäßig, fühle mich gut. Und seitdem auch ganz viele Schmerzen wegkriegt in der Schulter, im Knie, seit ich Krafttraining zum Yoga dazu nehme. Und für mich persönlich ist es die ideale Kombination. Und da bin ich immer ganz vorsichtig, auch in meinem Podcast, wenn ich solche Tipps gebe. Ich teile immer nur mein Leben und meine Einsichten und jemand anderer sagt, na, Krafttraining ist mir zu langweilig. Ja, dann geht er vielleicht klettern oder wandern oder schwimmen oder macht in Anführungsstriche nur Yoga. Das ist super. Mhm. Ich finde, jeder muss halt auf seinen Körper hören und jeder hat andere Bedürfnisse. Und für mich ist es auf jeden Fall der Kraftteil im Fitnessstudio. Heute schon vor dem Interview habe ich schon fleißig die Hantelbank gestemmt sozusagen.
Ich habe jetzt ehrlich gesagt, dadurch, dass ich so intensiv jeden Tag Yoga gemacht habe, auch viel mehr Muskeln bekommen, so Bauch und Beine auch und so weiter. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, es gibt auf jeden Fall eine Sache, die man beim Yoga nicht hat, das sind Zugbewegungen, ne? Also so wie wenn man sich an einer Klimmzugstange hochzieht oder sowas. Also Yoga kann auch Muskeln aufbauen, aber dann wäre das noch eine Sache, die man vielleicht dazu machen könnte, wenn einem das wichtig ist mit den Muckis.
Genau, also Muskeln, wenn man sich das anschaut, bauen sich auf durch neue Reize. Und deswegen ist es ja wichtig, dass man, wenn man wirklich Kraft aufbauen will, nicht immer dasselbe macht und halt so Kraftübungen einbaut ins Yoga, wie Liegestütze, Kniebeugen, Bauchübungen, Rückenübungen und dann nicht jeden Tag seine 5 Liegestütze oder seine 10 Liegestütze macht, sondern dann mal 11, dann mal 12, dann mal 13 und sich da steigert. Und was uns fehlt, ist, wie du sagst, diese Zugbewegung. Also am besten Klimmzugstange oder so Gymrings. Und auch da kann man mit einem Band starten, wenn man sagt, boah, Marcel, was Klimmzüge, ich schaffe ja nicht. Voll okay, dann spannt man so ein Band ein, kann sich mit dem Band hochziehen und langsam herunterlassen. Oder ich stelle einen Stuhl drunter, stelle mich auf den Stuhl drauf, springe ein bisschen hoch und lasse mich langsam nach unten. Nach unten geht immer, das macht die Schwerkraft, das funktioniert immer.
Das ist wahr. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, vielleicht können wir das noch mal ein bisschen vertiefen. Wie hat Yoga dein Leben verändert? Was ist für dich so ein Kern von innerer Entwicklung, die dadurch angeschoben wurde?
Die ersten großen Veränderungen, was ich gemerkt habe, waren die Beweglichkeit, weil ich so steif war nach vielen Jahren Fußballspielen und habe dann auf einmal meine Zehen berühren können, das, was mir das letzte Mal in der Jugend vielleicht gelungen ist. Aber über die Jahre jetzt habe ich gemerkt, dass Yoga nicht nur meinen beruflichen Alltag natürlich als Vollzeit-Yoga-Lehrer komplett verändert hat, sondern meinen ganzen Charakter. Und ich war früher total unruhig, ich war hektisch, ich habe total schnell geredet, die Leute unterbrochen, mein Ego war mir bei vielen Dingen im Weg. Und ich würde sagen, durch das Yoga bin ich ruhiger geworden, entspannter, mehr in meiner Mitte, mehr in Balance, erfüllter. Und es gelingt mir viel mehr, im Moment zu leben und nicht mehr ständig zu überlegen, was kommt als Nächstes und was mache ich später noch und was ist ich heute noch und was mache ich morgen oder was war gestern, sondern ich kann wie bei so einem Gespräch wirklich im Moment sein. Ich kann achtsam zuhören und mache mir da keinen Druck, was ich jetzt antworte, ob das jetzt perfekt ist oder nicht, sondern ich bin gespannt, was für Fragen kommen und dann nehme ich mal die Zeit, um zu überlegen. Und das waren die größten Veränderungen, denke ich. Also es waren jetzt viele. Also eigentlich bin ich ein anderer Mensch durchs Yoga, würde ich sagen.
Ja, das klingt wundervoll. Und du, ja, mit dieser Achtsamkeit, du schaust auch mehr, welche Menschen umgeben mich, welche Menschen tun mir gut. Da war gerade auch noch eine aus meinem Kurs, eine Teilnehmerin, die hat gesagt, ich bin plötzlich auf die Idee gekommen, nicht mehr zu fragen, bin ich gut? Als Mutter bin ich gut für den Job und so weiter, sondern ist dieser Job gut für mich? Sind diese Menschen gut für mich? Und das habe ich bei dir auch rausgehört von in deinen Podcast-Folgen und Sachen, die ich mir von dir angehört habe, dass auch das so ein wichtiger Aspekt für dich ist. Ne?
Total. Also da habe ich eh schon vorher gesagt, Zeit und Energie ist begrenzt und wenn wir unsere Zeit nicht einteilen, dann teilt sie uns jemand anderer ein. Und dasselbe ist, wenn wir auf unsere Energie nicht achten, dann nimmt sie uns jemand. Und uns ist oft, glaube ich, gar nicht bewusst, wie sehr dich jemand aussaugen kann. Ja. Bewusst oder unbewusst. Er macht das vielleicht gar nicht absichtlich. Aber man trifft sich mit jemandem auf einen Café und freut sich, diese Person zu sehen und dann jammert sie vielleicht die ganze Zeit nur und redet schlecht über andere und lästert und vergleicht. Und ich sage jetzt nicht, dass man für seine Freunde oder für die Familie nicht da sein soll. Natürlich, wenn das jetzt mal ist, eine schwere Zeit, dann hilft man jemandem. Aber es ist auch nicht unsere Aufgabe, also ich sehe es nicht als meine Aufgabe, wenn ich mich mit jemandem triff und der das dritte, vierte, fünfte Treffen immer nur jammert, dass ich mir das die ganze Zeit anhöre. Weil wenn ich dann von diesem Kaffeetreffen gehe, bin ich ausgelaugt, bin ich erschöpft und denke mir, boah, jetzt muss ich mir erst mal hinlegen. Und wenn wir das öfter machen, in Kombination vielleicht mit schlechtem Schlaf, schlechter Ernährung, zu wenig Bewegung, machen uns zu viel Druck und Stress, dann ist halt eine schlechte Stimmung. Also diese Good Vibes, von denen ich rede, die fehlen uns dann. Und die schlechte Stimmung ist quasi vorprogrammiert. Und auch da ist es wichtig, achtsam zu sein. Mit wem verbringe ich meine Zeit? Wem erzähle ich meine Träume? Bei mir anfangs, wo ich gesagt habe, ich will Yoga-Lehrer werden und ich will das ganz groß machen, haben viele gelacht und gesagt, ja, das ist kein Job, das ist nur was für Frauen, davon wirst du nie leben können, mach doch was Gescheites. Und da muss man einfach aufpassen, dass man sich nicht nach unten ziehen lässt, weil andere ihre Träume nicht erfüllt haben, heißt es nicht, dass das für dich auch gilt. Und gerne würde jeder dann seine Wahrheit über den anderen drüber stülpen. Aber du musst dein Leben so leben, wie es für dich erfüllend ist und wie es dich glücklich macht. Und da gehört leider auch dazu, dass man sich von manchen Menschen trennt.
Ich versuche gerade, mir das vorzustellen. Manchmal passiert es dann ja irgendwie, dass man halt sich nicht mehr so sieht und sich nicht mehr anruft oder so. Hast du auch richtig konkret auch mal jemanden sagen müssen oder sagen wollen, ich glaube, das stimmt nicht mehr so zwischen uns?
Das ist eine ganz tolle Frage und ich habe das schon gehabt, dass ich quasi mit jemandem Schluss gemacht habe. Und ich rede jetzt nicht von einer Beziehung, sondern von Freundschaften und auch in der Familie. Für mich persönlich war es so, dass wenn ich gemerkt habe, dass es von beiden Seiten so ist, dass das Interesse nicht mehr da ist und dass mir dieser Mensch auch nicht mehr so wichtig ist, weil ich ja einfach merke, es passt nicht mehr so, dann habe ich diesen Menschen gehen lassen, weil es sich quasi dann von alleine erledigt. Und bin trotzdem dankbar für die schöne gemeinsame Zeit. Aber nur weil ich mit jemandem eine gemeinsame Vergangenheit habe, heißt es nicht, dass wir auch eine gemeinsame Zukunft haben müssen. Das muss immer von beiden Seiten kommen. Und für mich ist ganz wichtig bei Beziehungen, bei Freundschaften, dass man dieselben Werte hat, dass man ähnliche Interessen hat, dass man sich respektiert, ehrlich ist, liebevoll, lustig. Also immer auf Augenhöhe einfach ist miteinander. Und ja, viele oder ein paar Menschen in meinem Leben, viele kann ich nicht sagen, aber ein paar waren halt immer so Energievampire, die probieren auszusaugen oder immer nur von Problemen sprechen. Und wenn mir da wirklich jemand wichtig war, zum Beispiel in der Familie, wo es jetzt schwieriger ist, dass ich sage, hey, wir sehen uns nie wieder, da habe ich dann wirklich ganz ehrlich den Spiegel vorgehalten und gesagt, hey, du bist jetzt eine halbe Stunde bei mir, zu Gast bei mir daheim. Du hast noch nicht einmal gefragt, wie es mir geht. Du redest wieder nur von dir und von deinen Problemen. Fällt dir das auf? Fällt dir das auf, wie viel Kraft das nimmt dir und mir, wie die Stimmung jetzt ist im Vergleich zu dem Moment, wo du reinkommen bist? Fällt dir das nicht auf? Und dann hast du richtig in den Augen gesehen von diesem Menschen, dass er es versteht und dass es ihm leid tut. Und ich bin überhaupt kein nachtragender Mensch. Und das hat so viel verändert für den, der gesagt hat, es tut mir leid, ich werde es ändern. Und er hat gesagt, alles ist gut und dafür ist die Familie da. Mhm. Aber man muss wirklich vorsichtig sein, dass man nicht nur negativ redet, weil das schwingt um dich herum und zieht alles mit nach unten. Wenn Probleme hast, kannst du gern ab und zu mir kommen, aber mir ist ja wichtig, dass wir schöne Momente miteinander teilen. Und seitdem ist es ganz anders geworden. Also ich glaube, man darf das auch mal aussprechen.
Ich finde das ganz toll, weil letztlich, ich denke mir auch, wenn ich, ohne es zu merken, jemanden irgendwie dauernd auf die Nerven gehe, weil ich meine Geschichten erzähle und meine Aufmerksamkeit zu sehr bei mir ist, statt dass dann die Freundschaft so ausplätschert, mir jemand dann auch sagt, hey Jutta, komme ich irgendwie nicht gut mit zurecht, daran kann ich auch lernen. Ich weiß, dass das auch echt wehtun kann, wenn man sowas gesagt bekommt, aber letztlich verändert das auch, man hat die Chance zu sagen, okay, ich möchte es verändern. Man könnte auch sagen, nö, ich finde, du, wenn du mein Freund bist, müsstest du für mich da sein und ich das, darf dir das auch 10-mal erzählen, könnte ich mich zu entscheiden und dann geht es eben nicht weiter mit unserer Beziehung. Aber ich kann auch lernen und letztlich, glaube ich, ist diese Ehrlichkeit für beide Seiten total hilfreich und befreiend.
Genau. Also ich denke, dass Beziehungen, ob das eine Liebesbeziehung ist oder Freundschaft oder auch mit der Familie, nur funktionieren kann, wenn beide wirklich ehrlich sind. Und eine Sache, was ich auch gelernt habe, das habe ich in einem Buch gelesen von Osho, Being in Love. Ja. Das habe ich vor Jahren gelesen, bevor ich nur mit meiner Freundin zusammengekommen bin. Und Osho schreibt, dass jeder für sein Glück verantwortlich ist. Und das habe ich so spannend gefunden, weil wir wollen oft unseren Partner, unsere Freunde besitzen. Wir wollen ihnen sagen, wie sie sein sollen. Sie müssen quasi uns so akzeptieren, wie wir sind, aber wir akzeptieren die anderen nicht. Wir wollen alle verändern. Und da habe ich für mich entschieden, ich bin für mein Glück selber verantwortlich, mit meinen Entscheidungen, mit meinen Gedanken, mit meinen Handlungen, die folgen. Und keine Freundin, keine Partnerin, niemand ist dafür verantwortlich, mich die ganze Zeit glücklich zu machen, sondern das ist meine Aufgabe. Und dasselbe gilt aber, wenn ich mit jemandem in einem Gespräch bin, dann sehe ich es nicht als meine Aufgabe, den jetzt zu retten. Mhm. Jeder kann sich nur selber retten. Natürlich kann man sich Hilfe holen von Therapeuten und Experten, ja, wenn man Hilfe braucht. Aber ich denke, für eine glückliche Beziehung und Freundschaft ist wichtig, dass man ehrlich ist und dass man Vertrauen hat und dass man auch mal was ansprechen darf, wenn es vielleicht nicht so schön ist.
Ich habe jetzt auch noch mal mir so bewusst gemacht, obwohl ich ja schon viele Jahre auch Yoga gemacht habe, aber durch alles, was ich jetzt noch neu gelernt habe, versuche ich mir eine andere Überschrift noch zu geben, weil oft kommt man doch aus sowas und ist so total erholt und dann sagen die Kolleginnen und Kollegen, ah, du siehst so gut erholt aus, bewahr dir das mal so lange wie möglich, bevor dann der Energiebehälter wieder leer ist. Und dann hangelt man sich wieder so zum nächsten Urlaub, wo man sich dann wieder erholt. Und ein Lehrsatz, den ich mir jetzt mitgenommen habe, auch aus meinem Training, dass es immer darum geht, mehr Energie zu kreieren als zu verbrauchen. Und eben nicht, ich mache mal Urlaub, da erhole ich mich und dann tröpfelt es, weißt du, wieder irgendwann so aus dem letzten Loch, die Energie ist futsch und dann brauche ich wieder einen Erholungsurlaub. Durch das Leben, wie ich es jetzt lebe, dass ich mir auch immer wieder Energie erschaffe. Und dazu gehört eben alles Mögliche, der Atem, die Bewegung, das Essen, Eindrücke, die ich an mich ranlasse und auch, was du gerade angesprochen hast oder wir gerade besprochen haben, welche Menschen sind um mich rum. Aber diese Idee von, nee, das muss gar nicht sein, dass einem die Energie dann wieder flöten geht, ist doch klar, ja, wenn man in seinem Alltag lebt, sondern den Alltag anders betrachtet und guckt, wo kann ich mir da Inseln einbauen, in denen ich mich auch wieder erholen kann und die Energie aufbauen kann. Machst du genug Pausen, Marcel?
Ja, die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt, ob ich genügend Pausen mache. Und du hast das sehr schön beschrieben. Eine Pause ist nicht immer nur Schlaf oder Pause ist nicht immer nur auf der Couch zu liegen, sondern für mich ist eine Pause, dass ich heute in der Mittagspause sozusagen, am Vormittag habe ich eine Podcast-Folge geschnitten bei mir und dann habe ich im Fitnessstudio trainiert. Und das war meine Pause. Ich bin mit den Gedanken mal nicht bei der Arbeit und ich power mich komplett aus. Und ich höre ganz oft, dass Leute, die zu meinen Yoga-Retreats sagen, boah, mir fehlt die Energie zum Yoga machen oder bin zu müde, um Sport zu machen. Mhm. Aber Sport, Bewegung, Yoga, das raubt dir nicht die Energie, sondern das gibt dir wieder Energie. Natürlich spürst du danach die Muskeln, aber dein Energielevel erhöht sich.
Ja.
Und wenn man sich das in der Yoga-Philosophie anschaut mit dem Prana, wie du aufgezählt hast, Atmung, Essen, Schlaf, deine Umgebung, Sonne, das Yoga an sich. Bestes Beispiel Essen. Normalerweise, wenn wir etwas essen, sollten wir danach Energie haben. Wir essen, um dem Körper Energie zu geben. Wenn ich meine Hunde fütter, also ich habe zwar Hundebabys, wollte ich schon sagen, es sind keine Babys mehr, der Kleinere ist jetzt auch schon bald ein Jahr, aber wenn ich denen Essen gebe, dann wollen sie sich danach bewegen, die sind voller Energie, die wollen raus, die wollen Vollgas geben. Und bei uns Menschen ist oft so, wir essen was und dann denkt man, boah, jetzt muss ich mir erst einmal hinlegen, jetzt brauche ich erst einmal eine Pause. Und
ja,
so soll das nicht sein, sondern man braucht schon einen durchgehend guten Energielevel und das können 5 Minuten Meditation sein, ein kurzer Spaziergang, kann einmal eine kalte Dusche sein oder dass man sich einmal eine Massage gönnt, Faszienrollen, mal die Schuhe auszieht, mal in eine Wiese steigt und einfach sich erdet. Also vor 2-3 Jahren hätte ich noch gesagt, was reden die Leute über Erden und was soll denn das sein und Hilfe und was ist denn das für spiritueller Schwachsinn. Aber je mehr in das Yoga käme und je mehr man lernt und wächst, merkt man, hey, da ist so viel Wahres dran. Der Waldspaziergang jeden Tag bei mir gibt mir so viel Energie. Oder mal im Barfuß zu sein, in ein Wasser zu gehen, in einen Fluss oder in einen Bach reinzugehen.
Mm.
Das macht was mit dir.
Ich habe in deine Videos reingeschaut und finde, du machst das so wundervoll umarmend. So schön. Also deine Morgenroutine zum Beispiel, habe ich mir eine angeschaut, so 30 Minuten. Und das finde ich auch so wichtig zu vermitteln, dieses, es geht darum, gut mit sich selber umzugehen. Und so Details wie, du musst die Beine noch nicht so ganz durchstrecken, wenn du dich vorbeugst, lass doch die Knie gebeugt und taste dich langsam an die Dehnung ran. Und dann baust du noch wunderschön bei einer Position, wo man die Hände vor dem Herzen zusammenlegt, ein, ach, fallen dir gerade mal 5 Sachen ein, für die du heute dankbar bist. Toller Start in den Tag.
Danke.
Denn dieses Dankbarkeitsding, das finde ich auch, ist ein Wow, ein so entscheidender Clou für glücklich sein.
Total. Also wir wollen alle glücklich sein und stellen uns oft gar nicht die Frage, was ist denn ein glückliches Leben? Weil wir so in unserem Alltag gefangen sind, wie in einem Hamsterrad. Wie ich damals funktionieren nur. Jagen unseren To-Dos, unseren Zielen hinterher, freuen uns auf den nächsten Urlaub und sind so mit den Gedanken in der Zukunft. Ja, und dann fehlt uns die Energie und die Kraft, um überhaupt mal zu hinterfragen, hey, was kann ich denn ändern? Oder was ist denn ein glückliches Leben? Mhm. Was wünsche ich mir denn wirklich? Und was habe ich schon? Dass wir uns nicht immer auf diesen Mangel konzentrieren, sondern auf die Fülle, die wir bereits haben. Und uns geht es so gut, wir leben ja, in so einem Luxus und Dankbarkeit ist wie ein Muskel, den man trainieren kann. Wie im Fitnessstudio die Klimmzüge oder die Chaturangas beim Yoga. So kann man sich angewöhnen, dass man dankbar ist und dass man das nicht nur aufzählt, wie oft in so Tagebüchern, ja, ich fetze jetzt da schnell 5 Sachen hin, dankbar für Sonne, Luft, Wasser. Nein, sondern wirklich, okay, was spüre ich, was war ein schöner Moment? Man heute in der Arbeit hat mir jemand ein Kompliment gemacht, eine schöne Bluse. Oder jemand hat mir angelächelt. Oder der Kaffee in der Früh war halt besonders gut. Mhm. Oder, keine Ahnung, am Abend nehme ich ein heißes Bad. Es gibt so viele Sachen, für die man dankbar sein kann, aber man braucht halt auch dieses Bewusstsein und muss das auch erst wieder sehen und schätzen lernen. Und das ist auch ein Prozess, ein Muskel, das kann man alles trainieren und üben. Mhm.
Ja, schön, das noch in die Bewegung mit einzubauen. Wunderbar. Du bist jetzt 30, richtig?
Genau.
Du hast dein erstes Buch geschrieben. Du hast über 100.000 Follower auf Instagram, über 100.000 Abonnenten auf YouTube für deine Videos. Man könnte sagen, du bist sehr jung, ein sehr erfolgreicher Mann. Was ist für dich Erfolg?
Das war jetzt gut formuliert, weil das, was du aufzählst, das sind zwar Ziele im Außen, die ich erreicht habe, aber Erfolg ist das für mich nicht. Und Erfolg bedeutet für mich, dass ich gern aufstehe. Und das habe ich nicht immer gehabt, wo ich bei meinen Eltern gearbeitet habe. Ich habe 7-mal auf Schlummern gedruckt, also den Wecker immer wieder weitergestellt und weiter und wollte einfach nicht aufstehen. Und für mich ist der größte Erfolg, dass ich gern aufstehe, wenn mein Wecker läutet. Ich nehme auf Schlummern Druck, sondern sage, okay, ein neuer Tag steht an, was mache ich heute?
Und juhu!
Ja, das ist für mich Erfolg. Fit zu sein, eine tolle Beziehung zu haben, dass ich mit mir selber im Reinen bin. Natürlich, niemand ist perfekt. Ich strebe auch nicht Perfektionismus an. Jeder hat seine Fehler, an denen kann man arbeiten. Aber ich bin stolz auf mich als Person. Nicht auf meine Ziele, die ich erreicht habe, sondern auf den Menschen, der ich geworden bin in den letzten Jahren. Und auf diese Veränderung bin ich sehr stolz und das ist mein größter Erfolg. Und ich glaube, durch diesen Fokus auf mich, auf meine Skills, auf das Geben, wie kann ich anderen helfen? Weil es ist ja alles kostenlos. Der Podcast ist kostenlos, Instagram, der YouTube-Kanal, also die Podcast-Folgen sowie die ganzen Yoga-Videos. Damit will ich einfach Menschen helfen. Und auf das bin ich stolz. Für das bin ich unendlich dankbar. Und vor kurzem habe ich auch in Österreich den Podcast-Preis gewonnen für den besten Podcast vom Land.
Großartig, herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke. Und das war aber so ein großes Ziel von mir.
Ja.
Und im Nachhinein habe ich mir gedacht, okay, war es das jetzt? Das ist nicht das Ziel von meinem Podcast und das ist nicht der Sinn und Zweck davon. Und 2-3 Wochen drauf habe ich jemanden getroffen auf der Straße, die meinen Podcast hört und sagt, Entschuldigung, ich muss da gerade kurz sagen, der Podcast hat mein Leben verändert, das hilft mir so und kann das erste Mal wieder durchschlafen und schwere Trennung hinter mir und das hat dir so geholfen. Das ist für mich Erfolg, das ist für mich Erfüllung. Und das habe ich selber erst in den letzten Wochen lernen und verarbeiten müssen, dass diese, weil wenn du so einen Preis gewinnst, dann fragt dich sofort jeder, und was ist das nächste Ziel? Ja, aber brauchen wir denn immer gleich das nächste Ziel oder darf es einfach mal so sein, wie es ist?
Sagen wir mal so, durch so einen Preis wird man noch etwas bekannter und du erreichst dann noch mehr Menschen und das ist ja dann auch ein ganz schöner Effekt, dass noch mehr dich hören und von dir lernen können. Du hast gerade ein Feedback schon gesagt von dieser Hörerin, die dich auf der Straße angesprochen hat. Kannst du uns ein bisschen erzählen, so Reaktionen, Erlebnisse, die dich besonders berührt haben? Vielleicht im direkten Kontakt, wenn du Retreats machst oder auch, was du vielleicht an Zuschriften oder so bekommst zu deinem Podcast oder deinen Videos.
Ich probiere eben, so wenig Zeit wie möglich vor Bildschirmen zu verbringen, weil ich so viele Videos schneide, Podcasts schneide. Und eben mit Social Media habe ich so eine Hass-Liebesbeziehung. Also es geht irgendwie nicht ohne, aber ich weiß auch die ganzen Nachteile davon. Und deswegen habe ich auf meiner Webseite auch stehen, dass ich keine so Mails und Briefe und so weiter gern bekomme, sondern mich mehr über persönliche Treffen freue und versuche, diese Nachrichten zu reduzieren. Umso mehr freue ich mich über so persönliche Treffen. Und da fallen mir jetzt drei Begegnungen ein, die mich gar nicht mehr loslassen. Und zwar einmal habe ich, so Sunrise-Yoga-Events bei uns in Österreich, in Tirol und in Salzburg, wo wir auf 2000 Meter zum Sonnenaufgang eine Yoga-Einheit machen.
Oh, wie schön.
Ja, traumhafte Stimmung. Und da wollte jemand dann im Anschluss ein Foto machen und sagt, Marcel, kann ich ein Foto mit dir machen? Ja, klar, voll gern. Ja, aber sie ist extra für diese eine Yoga-Einheit aus Hamburg hergeflogen. Oh. Weil sie so gern mit mir Yoga macht und jeden Morgen mit mir aufsteht. Und das war ein besonderer Moment.
Wow, wie schön.
Bei meinem Yoga-Festival, das auch so viel Arbeit ist über das ganze Jahr und ich bin immer total aufgeregt dann davor. Vor dem Start ist auch jemand hergekommen, auch irgendwo aus dem Norden Deutschlands, extra angereist, um mir zu sagen, dass er jetzt schon seit 2 Jahren mit mir jeden Morgen übt und er merkt, wie sich sein Leben verändert. Seine Kinder machen mit, seine Frau macht mit, der Hund macht mit und sowas. Sowas berührt mich sehr. Aber die schönste Geschichte war beim Yoga-Retreat, und zwar beim Männer-Yoga-Retreat, da waren wir nur unter Männern und da war ein Papa dabei, der auch, man würde sagen, total erfolgreich ist, beruflich, tolle Karriere, Haus, Kinder, Beziehung, alles super. Und ich habe bei diesem Retreat eine Geschichte erzählt, über die ich ein Buch geschrieben habe, vom Fischer, der fischt aus Leidenschaft, weil er es gern tut. Und er auf einen Manager trifft, der ihm immer wieder sagt, ja, warum machst du nicht mehr, warum machst du nicht mehr, warum machst du es nicht größer? Und am Ende der Geschichte sagt der Fischer, schau, ich genieße das Leben so, wie es ist. Also das wäre jetzt so eine schnelle Zusammenfassung. Mhm. Und das hat diesem Teilnehmer so getroffen, dass er realisiert hat, er ist dieser Manager, der immer mehr und mehr will und er will mehr der Fischer sein und hat mir dann zu Weihnachten Fotos geschickt, wo er das erste Mal frei nimmt, einen Weihnachtsurlaub macht, mit den Kindern rodeln ist und hat wirklich auch mit Tränen in den Augen geschrieben, dass, ja, das Retreat so nachwirkt und er ist jetzt mehr und mehr der Fischer. Und das ist, ja, das ist für mich unbeschreiblich.
Das ist total schön und im Grunde ist das ja so ein Beispiel, was wir eben schon angesprochen haben, dass man oft das Gefühl hat, ja, andere Menschen können was ändern, aber ich doch nicht. Ich kann doch aus meinem Managerjob, dann verliere ich meinen Job, wenn ich jetzt nicht die 80 Stunden durchziehe und da alles reinstecke. Und er hat ja anscheinend irgendwie einen Weg dazu gefunden.
Ich glaube, es gibt immer einen Weg. Und wenn man einmal nicht sieht, dann muss man vielleicht auch woanders mal schauen. Und wenn etwas nicht funktioniert, so wie meine allerersten Yogastunden, da ist niemand gekommen. Erste Woche keiner da, zweite Woche keiner da, dritte Woche ein Freund kämen, den habe ich überreden müssen, vierte Woche wieder keiner da. Ich habe Flyer verteilt und habe das online auf Instagram beworben damals. Und es hat nicht funktioniert. Und dann kann man entweder aufgeben und alles hinschmeißen oder man ändert die Taktik und überlegt sich auch was anderes. Und ich bin dann zu Hotels gefahren und habe mich dort vorgestellt. Und das Ähnliche ist, wenn man total viel arbeitet und sich denkt, ich komme da nicht raus, dann muss man vielleicht einmal was abgeben. Aber das habe ich lernen müssen, dass ich nicht alles selber machen muss. Man darf auch mal etwas abgeben oder auch mal Nein sagen. Das ist etwas, wir meinen, wir müssen zu allem Ja sagen. Aber wenn du zu allen anderen Ja sagst, dann sagst Nein zu dir selber, weil dir bleibt keine Zeit, dir bleibt keine Energie. Und man muss niemandem was beweisen. Also dass 80 Stunden die Woche nicht gesund sein, das liegt auf der Hand. Das ist, finde ich, so spannend. Wenn man jemanden fragt, wofür bist du dankbar? In 99% der Fälle von den Menschen, die trifft, die sagen Gesundheit. Oder was ist deine wichtigste Priorität, deine Top 3? Das ist meistens Familie und dann Gesundheit. Aber wenn es so wichtig ist und wenn du so dankbar dafür bist, warum tust du dann nichts dafür? Schau dir deinen Kalender an und sei mal ganz ehrlich. Ist da eingetragen Pause, Sport, gesunde Ernährung? Oder ist nur schnell, schnell Fast Food, was reinstopfen, ganzen Tag arbeiten, am Abend vom kleineren Bildschirm, also vom mittelgroßen Bildschirm, vom Laptop auf den kleinen Bildschirm schauen und dann auf den großen Bildschirm, der im Hintergrund läuft? Das ist nicht gesund. Und da macht man sich selber was vor. Ich glaube, ein glückliches Leben ist ein Leben, das du nach deinen Werten und Prioritäten lebst. Und das ist für jeden was anderes. Ich kann nicht auf Instagram schauen und sagen, das ist ein glückliches Leben, so will ich das auch. Weil jeder Mensch ist unterschiedlich. Aber es wird auch Menschen geben, die 80 Stunden arbeiten und total glücklich sein, weil sie sagen, Arbeit ist das Wichtigste, alles andere kommt danach. Und es läuft gerade gut und ich muss da jetzt durchbeißen, dann ist es ja gut. Aber wenn jemand kurz davor ist, alles hinzuschmeißen und sagt, boah, ich komme nicht mehr aus dem Bett und mir wird alles zu viel, dann ist es vielleicht an der Zeit, zum Beispiel die Yogamatte mal auszurollen.
Ja, und Yoga, finde ich, hilft einem auch überhaupt zu lernen, sich zu spüren. Und dann auch mal zu spüren, dass da vielleicht was total schief läuft. Das sich überhaupt mal wieder, ne, so ranzutasten über den Körper fühlen wir ja auch noch andere Schichten in uns.
Genau, dass wir uns nicht ständig nur ablenken. Weil am Anfang diese Stille ist ja ungewohnt, mal nur da zu sitzen oder am Ende im Shavasana zu liegen. Gerade kürzlich bei einer Buchvorstellung, am Ende machen wir so Q&A und ein junges Mädel hat gesagt, dieses Shavasana, sie tut sich da so hart, deswegen lasst sie es immer aus, ob ich da irgendeinen Tipp habe. Ich habe gesagt, ja, mein Tipp ist, liegen zu bleiben. Das muss man auch trainieren, dass man da einfach mal da liegt, ohne was zu erledigen. Du musst kaum was beweisen, du musst nicht immer nur funktionieren. Und unser Selbstwert, der hängt nicht davon ab, wie viele Stunden wir arbeiten.
Genau. Und Shavasana, sagt man ja, ist eigentlich das Wichtigste von der ganzen Yoga-Session, dass sich alles richtig schön integrieren kann, was man vorher gemacht hat und in deinem Energiesystem, was in dir ist, auch setteln kann. Genau, aber das so, ja, wieso denn? Ich wollte ja die Bewegung machen, also das ist ja das Unwichtige. Genau. Ja, und dann ist natürlich auch viele, genau, was du gesagt hast, die Stille auch auszuhalten und dann natürlich auch wieder der Anspruch, aber man sagt doch, man soll dann leer von Gedanken werden und dann kommen natürlich die ganzen Gedanken und man denkt, oh, die will ich weghaben und wenn du was weghaben willst, weißt ja, dann ist es umso hartnäckiger und so. Da ist ja auch wieder so ein Leistungsding, kann da drin sein.
Ja, wobei es gar nicht darum geht, an nichts zu denken, sondern wenn wir uns Yoga anschauen, diese 8 Säulen aus dem Ashtanga-Yoga auch, also Ashtau ist ja die 8, und diese 8 Säulen von Patanjali, dann ist Meditation übersetzt anfangs mal Konzentration. Mhm. Und wenn ich mich auf die Atmung konzentriere oder auf die Musik oder auf die Natur, auf das Plätschern von einem Wasser oder den Wind oder Vögelgezwitscher, dann ist es schon Meditation. Also es geht nicht immer darum, dass man an gar nichts denkt. Mhm. Wichtig ist, dass man mal im Moment ankommt, weil glücklich sein und das Leben spüren, das kann man nur im Hier und Jetzt. Das kann ich nicht morgen machen und nicht letzte Woche gemacht haben. Das ist schon vorbei. Die Zukunft ist nicht da. Das Einzige, was wir haben, ist der Moment.
In deinem Podcast hast du auch so eine tolle Fülle von Themen. Du hast manchmal Gesprächspartner, du hast manchmal Solo-Podcasts. Wie entwickelst du deine Ideen dafür? Wahrscheinlich wachsen die viel auch aus deinem eigenen Erleben einfach, oder?
Ja, ich teile sehr viele Geschichten, was mir so passiert, was mich so beschäftigt. Versuche wirklich immer total ehrlich und authentisch zu sein. Also das, was ich in meinen Beziehungen lebe, das will ich auch mit meiner Community leben. Und erzähle einfach ganz locker und ehrlich, was mich so beschäftigt, womit ich mich gerade so befasse. Ich lese jeden Tag mindestens eine Stunde und da lernt man einmal so viel Neues. Und es gibt generell, man hört ja nie auf zu lernen. Und das, was ich lerne, das teile ich halt dort und gehe dann spazieren mit meinen Hunden und reflektiere und denke mir, okay, was könnt ihr denn erzählen im Podcast, was beschäftigt mich gerade? Mach mir ein paar Notizen auf einem Zettel, schalte die 2 Kameras ein, press auf Start und dann geht's los.
Genau, das kommt dann einfach so spontan, ne?
Ja, manchmal gelingt es gar nicht, Da denke ich mir, oh, ist das schon das Richtige für mich? Und solche Selbstzweifel sind auch ganz normal. Aber im Großteil der Fälle tue ich mich sehr leicht mit dem Sprechen und Erzählen, weil es kommt halt vom Herzen. Ich probiere dann nicht irgendjemanden was jemanden wo reinzuzwingen und zu sagen, schau, das ist der einzig richtige Weg und mach das jetzt so, sondern ich erzähle einfach, wie es bei mir ist. Und das nimmt mir sehr viel Druck, weil ja, ich bin einfach ehrlich und ich muss nicht perfekt sein, sondern ich bin einfach echt und mache auch Fehler und lerne. Und ich denke, das ist auch, was meine Community schätzt.
Mhm. Marcel, du scheinst dein Traumleben zu leben, oder?
Auf jeden Fall.
Und du sagst zwar, ja, dieses im Hier und Jetzt und immer Ziele setzen muss irgendwie nicht sein, aber gibt's was, wo du sagst, boah, da habe ich was im Blick, was ich gerne noch machen möchte, was ich mir erträume, wie auch immer, gibt's da was?
Mit den Zielen bin ich eben ein bisschen vorsichtig geworden, weil ich merke, dass wir uns oft so sehr dran klammern. Mm. Mit diesem Mindset, wenn, dann. Ja, wenn genau. Ich das erreicht habe, dann. Und so war das mit 100.000 Abonnenten auf YouTube. Wenn ich 100.000 Abonnenten habe, dann bin ich YouTuber. Aber davor war die Arbeit genau die gleiche wie danach. Und ich probiere einfach jetzt weiterhin überall bestmöglichste Qualität zu liefern, so vielen Menschen wie möglich zu helfen, achtsamer zu leben, sich selber wieder zu spüren, wie du so schön gesagt hast, Yoga zu machen. Ich habe ein paar private Ziele und ich möchte auf jeden Fall ein zweites Buch schreiben, irgendwann in der Zukunft, weil mir das wirklich so viel Spaß gemacht hat. Und ja, es gibt noch so viel, was ich gerne teilen möchte. Und das ist auf jeden Fall ein Projekt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich eine Deadline setze und sage, in 2 Jahren muss das nächste Buch raus, sondern ich schaue einfach mal ab am YouTube-Kanal. Ich habe jetzt da keine Zahl mehr im Kopf. Natürlich, von den 100.000 strebt man dann auf die 1 Million. Das ist einfach, was auf YouTube gefeiert wird, wo man so eine Auszeichnung kriegt. Aber ich konzentriere mich mehr auf den Weg. Jede Woche ein neues Yoga-Video, jede Woche eine Podcast-Folge. Spaß am Leben, gesund sein, fit sein, weiterhin lesen, lernen, wachsen, gute Freundschaften, vielleicht ein bisschen mehr freimachen auch wieder, mehr reisen. Das wäre schön. Aber bin wirklich mega dankbar und total zufrieden.
Danke von Herzen für dieses Wenn-Dann. Ding, dass du das noch erwähnt hast, weil ich kenne das persönlich auch und ich weiß, dass es total vielen Menschen so geht. Und dann ist man plötzlich ganz leer, wenn man dieses vermeintliche tolle Ziel erreicht hat und man fühlt sich gar nicht irgendwie toller und besser und erfüllter.
Ja, und das ist so, so verrückt, weil wir projizieren in eine Illusion hinein, wenn ihr das erreicht habt, dann passiert das und das und wir wissen es aber nicht. Und das war für mich die Erkenntnis mit diesem Podcastpreis. Ich habe das wirklich ein Jahr lang visualisiert und habe mir vorgestellt, wie den Preis gewinnen und im Kopf dafür hart gearbeitet. Und mir ist es noch nie beruflich so schlecht gegangen, wie 2 Wochen nach diesem Preis, weil ich bin so in ein richtiges Loch gefallen und habe gedacht, okay, das war es jetzt nicht, das war nicht der Sinn davon. Und man weiß auch gar nicht, was dann für Aufgaben kämen. Da bist viel mehr in der Öffentlichkeit. Es war ganz viel Presse, viele Einladungen. Jeder meint es dir auch nicht gut. Jeder Fernsehsender. Also da mit der Reichweite, mit der Bekanntheit. Alles im Leben hat Vor- und Nachteile. Immer Yin und Yang. Es gibt immer eine Balance. Und wir kennen oft den Preis dahinter nicht. Wir sehen ein Foto von jemandem, der ist komplett durchtrainiert und denken uns, wenn ich einen flacheren Bauch habe, dann fühle ich mich wohl in meinem Körper. Aber dass dieser Mensch vielleicht gar keine Pizza mehr oder nichts mehr genießen kann, ohne im schlechten Gewissen, 3 Stunden lang nur im Fitnessstudio steht. Also ich war vor kurzem mal beim Yoga-Retreat. Ich merke da mein Herz vielleicht, da bin ich voll Feuer und Flamme. Ich finde es so wichtig, dass wir da nicht immer nur in der Zukunft leben. Und ich sehe jemanden im Hotel und der ist total durchtrainiert. Und ich denke mir, boah, der ist fit. Ohne zu beneiden, einfach nur beobachtet, boah, fit. Und ich bin dann in die Sauna gegangen und gesehen, er ist gerade im Fitnessstudio. Und dann war ich 2-3 Stunden lang in der Sauna, immer wieder ein bisschen Ruhe, ein bisschen gelesen und kam zurück. Und der war immer noch im Fitnessstudio, im Urlaub. Und da ist die Frage, wer beherrscht wen? Beherrscht er noch seinen Körper oder beherrscht der Körper schon ihn? Und kann der überhaupt das noch genießen? Also wir müssen immer aufpassen, was wir uns wünschen, weil wir kennen oft gar nicht den Preis dafür.
auch ein total wichtiger Aspekt ist genau das, dieses möchte ich dieses Leben, was diese Person lebt, auch 100% haben. Also nicht nur den Waschbrettbauch, sondern alles, was dazugehört, um das zu erreichen. Und es ist wirklich toll, ohne schlechtes Gewissen mal die Pizza auf dem Sofa zu genießen. Und ja, morgen kann ich ja wieder Gemüse kochen und Haferbrei essen und so. Aber und dann wirklich es einfach nur geil finden, dass so ein schöner, gemütlicher Pizzaabend mal möglich ist.
Genau. Aber wir sehen halt oft nur den Erfolg. Und auch bei mir, man sieht die Follower, man sieht die Erfolge. Aber in den ersten 5 Jahren, ich war nicht wirklich Urlaub. Ich habe mich nicht mehr mit Freunden getroffen. Ich war nie mit irgendjemandem Kaffee trinken oder habe meine Freundschaften gepflegt, weil ich einfach keine Zeit gehabt habe, beziehungsweise mir die Zeit nicht genommen habe. Und im Nachhinein kann man sagen, ja, das war der Schlüssel zum Erfolg oder auch nicht. Man weiß es nicht. Es steckt da immer Glück dabei, das richtige Timing, Talent in den Bereichen, wo wir es oft gar nicht wirklich entscheiden können, wo es gar nicht in unserer Hand liegt. Und deswegen, im Vergleich mit anderen kann man nur verlieren.
Ja, sehr schön. Und einen anderen tollen Satz gibt es noch, practice what you preach. Wenn du selber erzählst, nimm dir Zeit, dich zu entspannen und kümmere dich um dich, ne, dass du, der du das vertrittst, tatsächlich auch das selber machst. Und so wie ich raushöre, hast du es auch inzwischen geschafft, da auch mehr und mehr hinzufinden, dass du die Balance auch halten kannst.
Genau, ist der Weg.
Lieber Marcel, ich habe immer noch eine Frage am Schluss an meine Gäste, die möchte ich dir auch stellen. Was ist für dich persönlich Glück?
Glück ist, denke ich, ein Moment, ein Glücksmoment. Euphorie, so wie man gewinnt etwas, man erreicht ein Ziel, man hat irgendein besonderes Ereignis, Hochzeit, Geburtstagsfeier. Das ist ein Glücksmoment, der aber nicht andauert. Und glücklich zu sein bedeutet für mich, dankbar und zufrieden zu sein. Und da finde ich, muss man unterscheiden, dass man nicht dem Glück hinterherjagt, sondern sich auf das Glücklichsein, also sein im Moment, konzentriert.
Wie wunderbar. Ich danke dir von Herzen.
Danke dir für diese schönen Fragen.
Oha. Ja, das war wirklich ganz, ganz toll. Danke. Ich nehme mir auch davon ganz viel mit. Ich wünsche dir wirklich ganz viel Glück und Erfolg bei deinen Sachen noch. Und zwar Erfolg, so wie sich für dich Erfolg anfühlt. Und ich finde das sehr berührend, wie du deinen Weg gemacht hast und was du an unfassbarer Weisheit schon ausstrahlst. Ich bin ja ein paar Tage älter als du und finde es einfach war so ein schöner Austausch. Ich danke dir.
Dankeschön. Danke für die Einladung und für das schöne Gespräch.
Hey, ich hoffe, du konntest dich ein bisschen begeistern für Yoga durch dieses schöne Gespräch mit dem Marcel. Genieß den Weg dahin, wenn du dich daran machen willst. Und wenn du mehr über Marcel Clementi wissen möchtest, schau gerne in die Shownotes zu dieser Folge. Da findest du auch den Link zu seinem Buch. Und wir zwei würden uns natürlich riesig freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst auf Spotify oder Apple iTunes, wo auch immer du uns hörst. Ganz lieben Dank dafür, dann finden uns noch viel mehr Menschen und können die schönen Botschaften aus dem Podcast auch bekommen. Noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil findest du auf einfachganzleben.de und noch mehr tolle Podcasts auf argon-podcast.de. Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle 2 Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
Frauenstimmen. Klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürti, ich bin Buchautorin und Journalistin. Und in meinem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit lebensklugen und mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin stolz darauf, wie viele wunderbare Frauen bereits bei mir zu Gast waren. Unter ihnen Stefanie Stahl, Maria Furtwängler, Annika Decker oder Gerburg Jahnke. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko.